Ich möchte heute über eine Heilungsbegebenheit sprechen aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 8. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 8. Hier geht es um die Heilung eines lahmen Mannes. Wir lesen einfach mal die Verse 1 bis 8 am Stück durch, damit wir so das ganze Bild haben. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Diese Heilung, die Heilung eines Lahmen an der sogenannten schönen Pforte des Tempels in Jerusalem, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Heilungen im Neuen Testament. Nun, woran liegt das? Diese Heilung ist in mancher Hinsicht ist sie besonders. Woran liegt das? Wir kennen alle die Heilungen von Jesus aus seinem Dienst, die wir in den Evangelien beschrieben haben. Und die Heilungen Jesu in den Evangelien gehen zum Teil weit über das hinaus, was wir hier lesen. Man, Jesus hat Tote auferweckt, Jesus hat Blinden das Augenlicht wiedergegeben, Jesus hat Taube geheilt, etc., er hat Aussätzige gereinigt. Das ist rein von der Größe der Heilung her, könntest du sagen, wenn man es überhaupt so einqualifizieren kann, ist das eine größere Heilung als die, die uns hier beschrieben wird. Aber diese Heilung hier in Apostelgeschichte 3, 1 bis 8, hatte großartige Auswirkungen für die frühe Gemeinde. Denn wir lesen dann weiter unten, dass eine Menge der Menschen, die anschließend Petrus dann gehört haben, der aufgrund dieser Heilung predigte, dass eine Menge dieser Menschen zum Glauben an Jesus kam, sodass die Menge der Gläubigen auf 5000 anstieg. 5000. Nun, wenn du rechnest, wenn du nachrechnest, dann weißt du, am Pfingsttag waren es 120. Dann wuchsen sie an auf 3000. 3000 bekehrten sich am Pfingsttag. Aufgrund dieser Heilung hier kamen weitere 2000 Menschen zum Glauben. Stell dir das vor. Weitere 2000 Menschen. Nun, das Besondere an dieser Heilung ist eigentlich, dass es die erste Heilung ist, nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt Jesu. Ich meine, hier waren jetzt die Jünger völlig auf sich gestellt. Petrus und Johannes konnten nicht mehr auf Jesus zurückgreifen. Sie konnten nicht mehr, wenn es nicht klappen würde, zu Jesus gehen und sagen: Jesus, es hätte nicht funktioniert. Was haben wir falsch gemacht? Einmal gab es ja eine Situation, wo die Jünger einen Dämon nicht austreiben konnten und Jesus dann fragten, was da schiefgegangen war. Diese Möglichkeit war jetzt vorbei. Sie waren in einem gewissen Sinn auf sich selbst gestellt. Jesus war definitiv aufgefahren und hatte sich gesetzt zur rechten Hand des Vaters in der Höhe. Jetzt kam eigentlich die Zeit, wo sie beweisen mussten, dass das, was Jesus ihnen verheißen hatte, tatsächlich funktionierte. Nun, sie hatten die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen, sie hatten die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Jesus war also schon bei ihnen, ja, ihr versteht das richtig. Aber dennoch, er war nicht mehr leibhaftig da. Jetzt ging es ums Ganze. Diese Heilung geschah, während Petrus und Johannes einer göttlichen Gewohnheit nachgingen. Lass uns einfach einige Dinge studieren jetzt im Zusammenhang mit dieser wunderbaren Heilung hier. Petrus und Johannes gingen einer göttlichen Gewohnheit nach. Weißt du, es gibt göttliche Gewohnheiten. Eine solche göttliche Gewohnheit war zum Beispiel die, dass sie zur neunten Stunde zusammen in den Tempel gingen, um dort zu beten. Petrus und Johannes waren nicht unterwegs ins Fitnesscenter, als sie diesem Lahmen begegneten. Sie waren unterwegs zum Gebet. Sie waren zusammen unterwegs. Sie waren gemeinsam unterwegs, in das Haus Gottes zu gehen, um dort zu beten. Wenn du Heilung erfahren willst, wenn du Heilung erleben willst, dann ist es sicher schlau, wenn du ins Haus Gottes gehst. Natürlich, du kannst Heilung überall erleben. Aber warum nicht dorthin gehen, wo der Herr eigentlich den Segen verheißen hat? Gott hat die Gaben der Heilungen gesetzt in der Gemeinde, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Jakobus 5, Vers 14, dort heißt es, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde. Heilung, körperliche Heilung und die Gemeinde hängen eng zusammen. Natürlich kann Gott dich auch zu Hause heilen. Und ich hoffe alle, dass wir so reif sind, so reif werden, dass wir Heilung für uns selbst zu Hause empfangen können. Aber wenn das nicht möglich ist, dann nimm dein Telefon in die Hand, ruf einen Ältesten der Gemeinde an und lass für dich beten. Es war eine göttliche Gewohnheit, die das Ganze sozusagen ins Rollen brachte. In Vers 2 lesen wir eine Beschreibung der Situation dieses lahmen Mannes. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Die Situation dieses Menschen war denkbar hoffnungslos. Er war lahm von Mutterleib an. Da gab es keine Zeit, wo er jemals hatte laufen können. Es gab keine Erinnerung in ihm, weder in ihm noch bei seinen Eltern oder seinen Freunden und Bekannten, wo sie hätten sagen können, der hätte mal können laufen. Er war lahm von Mutterleib an. Er war niemals auf seinen eigenen Beinen gestanden. Er hatte niemals selbst gehen können. Eine denkbar hoffnungslose Situation. Weißt du, die meisten von uns, wir haben Hoffnung, wenn wir wissen, es war einmal anders. Dann fällt es uns relativ leicht, Hoffnung zu haben. Dann fällt es uns manchmal relativ leicht, Glauben aufzubauen, auf diese Hoffnung aufbauen. Wenn wir wissen, es war einmal anders, es war nicht immer so. Aber wenn du nie etwas anderes gekannt hast als Krankheit, als Gebrechen, als Behinderung, dann ist das eine denkbar hoffnungslose Situation. Der Mann hatte wie auch immer ein gewisses soziales Netz. Denn wir lesen hier, dass man ihn täglich dorthin trug, damit er Almosen erbat. Ich stelle mir so vor, dass er vermutlich aufgewachsen ist und während er aufwuchs natürlich im Schoß und in der Obhut seiner Familie war und dort versorgt wurde. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, vielleicht waren seine Eltern schon gestorben, man weiß es nicht. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo die Leute, die sich bis anhin um ihn gekümmert hatten, sagten, jetzt musst du selber schauen. Unsere Vorräte sind auch aufgebraucht. Wir müssen jetzt auf uns selber schauen. Wir haben einen Vorschlag, warum setzt du dich nicht an die Pforte dort beim Tempel und fängst an, um Almosen zu bitten? Das war damals die einzige Möglichkeit, für so jemanden zu überleben. Damals gab es keine Invalidenversicherung, eine Invalidenrente, die du beziehen konntest, wenn du nicht mehr arbeitsfähig warst. Solche Möglichkeiten gab es nicht. Es war die einzige Möglichkeit für ihn, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Irgendwie zu überleben. Er hatte sich einen Platz ausgesucht oder einen Platz zugewiesen bekommen, wie auch immer, wo er erwarten konnte, etwas zu empfangen. Oftmals ist es ja so, wenn Menschen krank sind, dann richten sie sich ein. Wenn Menschen chronisch krank sind, dann versuchen sie sich, ihre Umstände so angenehm wie möglich zu machen. Nun, das ist normal, versteht das nicht falsch, ja? Ich verurteile das in keiner Weise. Sie richten sich ein, sie arrangieren sich auch ein Stück weit mit der Krankheit. Du könntest sagen hier, dass die Bezeichnung schöne Pforte des Tempels ein Stück weit seine Situation beschreibt. Nach dem, was für ihn möglich war, hatte er es sich schön gemacht, in Anführungszeichen. Aber beachte, dass er bei all dem nicht im Tempel war, sondern außerhalb des Tempels. Er war nicht einmal im Vorhof, er war nicht im Kontakt mit dem Tempel, er war außerhalb des Tempels. Du könntest sagen, er war aufgrund seiner Situation draußen. Er war ausgeschlossen von bestimmten Dingen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals im Tempel war. Aber zu diesem Zeitpunkt und für gewöhnlich war er es auf jeden Fall nicht. Er hatte sich einen Platz ausgesucht, wo er erwarten konnte, dass die Menschen etwas gaben. Er dachte sich vielleicht, ja, der Tempel oder die Eingangspforten zum Tempel, das ist sicher eine gute Gelegenheit. Hier kann ich damit rechnen, dass die Menschen noch kurz bevor sie ins Gotteshaus eintreten, ihr Gewissen befriedigen und ein gutes Almosen geben. Es waren sicher wirtschaftliche Aspekte, die der Mann hier in Erwägung zog, damit er sich genau diesen Platz aussuchte. Und vermutlich waren alle anderen Eingangspforten zum Tempel ebenfalls mit solchen Leuten besetzt. Übrigens, das Wort für schön hier, schöne Pforte, bedeutet im Griechischen eigentlich ursprünglich rechtzeitig. Und ich kann mir vorstellen, dass es diese Pforte war, durch die viele Leute eintraten, wenn sie knapp waren, wenn sie in Eile waren. Es war also eigentlich auch die rechtzeitige Pforte. Petrus und Johannes hatten es eilig, sie waren knapp, sie hätten fast den richtigen Zeitpunkt verpasst, aber durch diese Pforte schafften sie es gerade noch, pünktlich in den Tempel zu kommen. Dieser Mann hatte ein Recht, geheilt zu werden. Du könntest sagen, diese Situation, wo er sich befindet, war sehr bildhaft. Er war außerhalb des Tempels. Eigentlich von den Verheißungen Gottes her hätte es ihm zugestanden, im Tempel zu sein, um Gott dort anzubeten, um Gott dort zu suchen und ihm dort zu dienen. In Lukas 13, Vers 16 lesen wir etwas Interessantes, das Jesus gesagt hatte. Lukas 13, Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Ich habe auch schon über diesen Vers gepredigt. Das ist eine wichtige Botschaft. Hier siehst du nämlich, dass diese, die eine Tochter Abrahams ist und die krank war, die gebunden war, 18 Jahre lang, dass sie vom Teufel gebunden war. Dass Krankheit oder Gebrechen also nicht von Gott kommen, sondern ganz klar von der anderen Seite. Aber um das geht es heute nicht. Ich möchte nur kurz Bezug nehmen darauf, dass Jesus hier sagt, diese, die eine Tochter Abrahams ist, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden. Und das, was Jesus hier sagt im Zusammenhang mit dieser Frau, sagt er auch über jeden anderen, der zum Volk Israel gehört hat. Und sagt er auch zu jedem, der heute zum Volk Gottes gehört, sollte er nicht gelöst werden von dieser Fessel. Dieser Mann hätte eigentlich schon vom Bund mit Abraham her ein Recht auf Heilung gehabt. Aber über die Jahrhunderte war das Bewusstsein dieser Verheißungen und dieser Rechte verloren gegangen, sodass also weder der Lahme etwas davon wusste, noch irgendjemand sonst, der ihm hätte helfen können, diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Jesus war sozusagen der Erste, ein Pionier, der Anstifter, Urheber des neuen Bundes, der diese alten Wahrheiten wieder neu aufleben ließ und schließlich auch den Preis dafür bezahlt hat, durch seinen Tod am Kreuz. Jesus war der erste Vertreter, du könntest sagen, die Speerspitze des neuen Bundes. Deswegen findest du in seinem Dienst so viele Heilungen. Jesus ist als Vorstreiter, als Vorreiter, an unserer Stelle auch für uns hat er einen Weg gebahnt, auf dem wir ebenfalls gehen können. Nun sehen wir in Vers 3, wie zwei weitere Vertreter des neuen Bundes auf der Bühne des Geschehens erscheinen. Vers 3, als dieser, Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Auf einmal kamen diese zwei Männer, Petrus und Johannes, die Kraft ihrer Beziehung mit dem auferstandenen Christus, Vertreter des neuen Bundes waren, Nachfolger dieser Speerspitze, wenn du so willst. Sie kamen, sie erscheinen hier auf der Bühne des Geschehens. Aber der Mann versteht noch nicht, dass es diese beiden Menschen sind, die sein Geschick völlig ändern können. Dieser Mann versteht noch nicht, dass diese zwei es sind, die ihm den Zugang in den Tempel hinein ermöglichen können. Er erwartet, er ist noch gebunden im Alten, im Gewohnten und denkt, er denkt nur in Kategorien von Almosen. Er denkt nur in Kategorien von Betteln. Er denkt nur in Kategorien von, irgendwer muss mir etwas geben. Er versteht noch nicht, dass diese zwei Menschen etwas ganz anderes anzubieten haben, als die anderen Leute, die da des Weges gingen. Manchmal ist es schwer, Menschen, die seit langem an einem Gebrechen leiden, dazu zu bringen, ihr Denken in eine völlig andere Richtung zu lenken. Manchmal ist es schwer. Wir vertrauen auf die Ärzte, wir vertrauen vielleicht auf das Pflegepersonal, je nachdem, wie schlimm es schon steht. Ja? Und versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind richtig, wir müssen das tun, das ist völlig klar. Aber lasst uns nicht den Fehler machen, dass wir die Perspektive, die Sicht verlieren für die Menschen, die uns eigentlich helfen können. Stell mir vor, wie dieser Lahme da saß und sein Blick schweifte schon über die Menge, die da ebenfalls auf diese schöne Pforte zuging. Er sah zwar Petrus und Johannes, aber er dachte nur, ja, komm, gebt mir das Almosen. Aber er schaute schon weiter, um vielleicht Menschen zu sehen, die er kannte, die ihm früher schon einmal etwas gegeben hatten. Ah ja, da kommt ja der noch, der Jakob, der hat immer gut gegeben. Er verstand nicht, dass es diese zwei waren, die ihm nicht nur vorübergehende Linderung bringen konnten, sondern eine endgültige Verbesserung und Veränderung seiner Situation. Petrus durchbricht dieses Dahindämmern im Altgewohnten, indem er etwas anderes tut, als der Lahme erwartet. Vers 4. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Hier hast du diese Wahrheit, die ich gerade kurz erläutert habe. Sieh uns an. Er hat sie gar nicht angeschaut. Petrus und Johannes durchbrechen dieses Altgewohnte, dieses Verharren im Altgewohnten. Und das ist es auch, was wir oft tun müssen. Im Zusammenhang mit Krankheit, im Zusammenhang mit Kranken, mit Leuten, die Gebrechen haben, die vielleicht chronisch krank sind. Wir müssen für sie den gewohnten Lauf der Dinge durchbrechen. Das ist der Grund dafür, dass wir Heilungsgottesdienste anbieten. Das ist der Grund dafür, dass wir über Heilung lehren hier in dieser Gemeinde. Dass wir Bücher übersetzen und herausgeben, die mit dem Thema Heilung zu tun haben. Das sind Kontaktpunkte, die helfen können, dieses Altgewohnte zu durchbrechen. Und ich sage euch, als ich dieses Buch übersetzt habe, da ist auch in meinem Leben etwas passiert. Obwohl ich sehr viel weiß und wusste schon lange Zeit über Heilung und schon in der Bibelschule über Heilung gelehrt habe und alles Mögliche, war die Beschäftigung mit diesem Buch für mich ein neuer Augenöffner. Und ich merkte, wie viel passiert ist allein dadurch, dass ich täglich damit zu tun hatte. Manchmal ist es gut und richtig, dass wir Leute aufrütteln und sie herausreißen aus ihrer Bequemlichkeitszone. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Ich denke, dass Petrus und Johannes hier auch wussten, wir müssen seinen Blick weglenken von den Menschen, die ihm nur vorübergehend helfen können, hin auf die Menschen, die seine Situation völlig und bleibend verändern können. Weißt du, und obwohl natürlich wir wissen, dass Petrus sagt nachher, nicht wir haben diesen Lahmen geheilt, ist schon richtig, ja? Aber Jesus hat Petrus und Johannes dazu gebraucht, diesen Menschen zu heilen. Und wir müssen es lernen, uns mit Menschen zu umgeben und uns an Menschen zu orientieren, die uns helfen können in unseren Lebensumständen. Nicht nur die uns trösten, die uns bestätigen, in dem wir uns befinden, sondern auch uns auszurichten an Menschen, die uns herausreißen, die uns aufhelfen, die uns ermutigen, Schritte zu gehen, die uns vielleicht im Moment zu schwer erscheinen. Das gilt übrigens nicht nur für das Thema Heilung, sondern für jedes andere Thema auch. Darum unter anderem hat Gott den fünffältigen Dienst gesetzt in der Gemeinde. Damit da Männer und Frauen sind, die diese Aufgabe übernehmen können. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich nach oben orientierst, nicht nach unten. Vergleich dich nicht mit denen, denen es noch schlimmer geht als dir, sondern vergleich dich, wenn überhaupt, mit denen, denen es besser geht. In Vers 5 erfahren wir, dass der Mann etwas von ihnen empfangen wollte. Wie wir wissen, er hatte seinen Blick immer noch auf die Almosen gerichtet. Vers 5, er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Noch immer ist es nicht das, was Petrus und Johannes in dieser Situation eigentlich geben wollen oder zu geben haben. Deswegen sagt Petrus in Vers 6, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazoräers, geh umher. Nun, ich möchte hier eine Randbemerkung anfügen zur Übersetzung dieses ersten Teils, Silber und Gold besitze ich nicht. Das ist einer der Verse, die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass viele Christen ein völlig falsches Bild, eine völlig falsche Vorstellung davon haben, wie wichtig Wohlstand und Finanzen für das Reich Gottes sind. Viele Menschen haben gedacht, aufgrund dessen, was hier übersetzt worden ist, ja, Petrus hat gesagt, Silber und Gold haben wir nicht. Werden wir auch nie haben, brauchen wir auch gar nicht. Was wir haben, da geben wir Kraft Gottes. Dabei, wenn du hier im Griechischen nachliest, dann ist hier überhaupt nicht die Rede davon, Silber und Gold besitze ich nicht. Sondern Petrus sagt eigentlich, Silbergeld und Goldmünzen trage ich nicht bei mir. Petrus sagt nicht völlig kategorisch und allgemein, Silber und Gold besitze ich nicht. Sondern er verweist schlicht und einfach auf den lapidaren Umstand, dass er seine Brieftasche nicht dabei hat. Hallo? Siehst du, wir haben ja gesehen, sie waren in Eile. Petrus und Johannes waren in Eile. Deswegen gehen sie durch die rechtzeitige Pforte. Petrus hatte seine Brieftasche zu Hause liegen lassen, seinen Geldbeutel. Deswegen hatte er weder Silbergeld noch Goldmünzen dabei. Besonders falsch übersetzt ist hier das Wort besitzen. Es heißt nicht besitze ich nicht, sondern es ist das griechische Verb hyparcho. Und es bedeutet vorhanden oder verfügbar sein. Mit anderen Worten, er hat es eben einfach im Moment nicht dabei. Das ist es, was er sagt. Meine Brieftasche, mein Portemonnaie habe ich nicht dabei. Aber wenn ich dabei habe, das gebe ich dir, den Namen Jesu Christi von Nazareth. Den habe ich immer dabei. Halleluja. Egal, ob mein Portemonnaie voll ist oder leer ist oder ob ich es überhaupt nicht dabei habe, wie ich heute Morgen. Ich habe es auch zu Hause liegen gelassen. Ja. Bin also ohne Führerschein hierher gekommen. Verratet es bitte niemandem. Oh, oh. Hier sitzt der Polizist sitzt hier in der ersten Reihe. Jetzt habe ich mich verraten, aber Dani ist ja nicht im Dienst, also. Wir dürfen nie den Fehler machen, dass wir die Kraft Gottes gegen den Segen Gottes ausspielen im Zusammenhang mit Finanzen. Wisst ihr, da besteht kein kausaler Zusammenhang. Du kannst niemals sagen, ja, wir haben kein Geld, wir kämpfen finanziell, uns geht nicht gut hier, aber wir erleben jeden Sonntag Wunder im Gottesdienst. Jeden Sonntag kommen Krüppel und Lahm und werden geheilt. Ich denke, wenn das so wäre, dann würdest du bald auch genug Finanzen haben. Amen. Denn dann kommen die Leute und geben. Lass uns diesen Fehler nicht machen. Es geht überhaupt nicht darum. Du kannst das vielleicht umschreiben, wenn du einen Rand hast in deiner Bibel, wo du reinschreiben kannst, und schreib einfach rein, Silber und Goldmünzen trage ich nicht bei mir. Nicht Silber und Gold besitze ich nicht. Daraus sind die Armutsgelübde entstanden, der ersten Mönche wahrscheinlich. Was hatte Petrus denn dabei? Er hatte dabei den Namen Jesus, die Kraft der Verheißungen, die Jesus ihm gegeben hatte. Lass uns mal anschauen, was er sagt in seiner anschließenden Predigt dann. Kapitel 3, Vers 16. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Siehst du, das war es, was er dabei hatte. Er hatte den Namen Jesus bekommen. Er selbst hatte Glauben an diesen Namen. Er selbst hatte Glauben an die Wirksamkeit dieses Namens. Und dadurch war diese Heilung zustande gekommen. Petrus hatte Verheißungen gehört, wie Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Petrus hatte das gehört, was wir in Markus 16, 17 bis 18 nachlesen können. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken oder Gebrechlichen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Petrus hatte das gehört. Petrus hatte gehört, was in Johannes 14, 13 steht. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Johannes 16, 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Es ist interessant, dass in jedem dieser Verse, außer in Markus 16, weil dort das Wort gar nicht vorkommt, das griechische Wort für Bitten aiteo ist. Und aiteo bedeutet nicht einfach nur bitten, so im Sinn von bitti betti mache, sondern bitten in einem fordernden Sinn. Mit großer Gewissheit. Ich verlange, dass das geschieht, was ich gesagt habe. Das ist es, was das griechische Wort aiteo unter anderem bedeutet und was Jesus in seinen Verheißungen hier eigentlich zum Ausdruck bringt. Ihr habt meinen Namen. Wenn ihr in meinem Namen fordert, dass etwas geschieht, dann werde ich dafür sorgen, dass es geschieht. Denn beachte, wie Petrus in dieser Situation betet. Petrus wendet sich nicht an Johannes, nimmt ihn an den Händen, steh mal auf, Katharina, und sagt, Vater, im Namen Jesu, du hast gesagt, wo zwei auf Erden zusammenkommen, was sie dich bitten wollen, da wirst du es ihnen werden lassen. Vater, und deswegen glauben wir jetzt, dass du diesen Lahm heilst. Petrus betet nicht in dieser Art und Weise, sondern er wendet sich direkt an das Problem. Er wendet sich direkt an das Gebrechen. Er wendet sich direkt an den Hilfesuchenden. Er sagt im Namen Jesu Christi des Nazoräers, steh auf. Er wendet sich weder an den Vater, noch an den Sohn, noch an den Heiligen Geist. Er tut das, was er weiß, dass es ihm zusteht, in der Kraft des Heiligen Geistes. Er setzt genau das um, was er gehört hat. Und Petrus war ja schon immer ein bisschen der Anführer. Und wir wissen, er war der Einzige, er war es, der auf dem Wasser gegangen war. Wir betonen oft, dass er dann sank. Aber wir sollten vielleicht eher betonen, dass er tatsächlich auf dem Wasser ging. Hast du dir das schon mal überlegt? Petrus ging tatsächlich auf dem Wasser. Sein Sinken, okay, können wir ihm vergeben. Amen. Wahrscheinlich wäre es uns nicht anders gegangen. Und auch hier wieder, er ist der Erste, könntest du sagen, der nach dem Weggang Jesu auf das hin handelt, was Jesus verheißen hat. Deswegen ist eine solche Kraft in dieser Heilung. Und deswegen ist diese Heilung so exemplarisch, könnte man sagen, so beispielhaft. Heilung ist eine Segnung des neuen Bundes. In Vers 7 lesen wir, und er ergriff ihn bei der rechten Hand, und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Und siehe, was dann geschieht. Jetzt geschieht das, was ich am Anfang schon versucht habe zu erklären. Der Lahme, der bis dahin immer vor dem Tempel saß, der nicht einmal im Vorhof war, sondern der draußen vor der Tür war, könntest du sagen. Dieser Lahme steht auf zum ersten Mal in seinem Leben, haben seine Füße Kraft, haben seine Knöchel, seine Muskeln Kraft, seine Gelenke Kraft zum ersten Mal. Und was tut er? Er rennt nicht in die nächste Fernsehshow, um Zeugnis zu geben. Nein, er läuft in den Tempel, um dort Gott zu loben und zu preisen, mit denen zusammen, die ihm diese Heilung vermittelt haben. Halleluja. Kannst du dir vorstellen, wie er da saß und es war sein Wunsch, ich möchte auf eigenen Beinen in diesen Tempel hineingehen können. Ich möchte es eines Tages erleben können, dass ich selbst ohne Hilfe, ohne Krücken, ohne dass mich jemand hineintragen muss, in den Tempel Gottes hineingehen kann, um seinem Namen Ehre zu machen. Und siehst du, letztlich ist es Gott, der Vater, der Ehre bekommt durch diese Heilung. Halleluja. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Freudenfest war an jenem Tag im Tempel? Einer, den alle kannten. Einer, der von seiner Mutterleib an lahm gewesen war. Einer, der quasi institutionalisiert um Almosen bettelte. Saß auf einmal nicht mehr da, um Almosen zu empfangen, sondern sprang da im Tempel herum. Pries, lobte, Gott hüpfte. Hatte eine Party. Halleluja, das verherrlichte Gott. Und weißt du, daran sehen wir auch, dass Heilung der vollkommene Wille Gottes für unser Leben ist. Denn Heilung für unseren Körper befähigt uns, in die Fülle der Segnungen Gottes einzutreten, hier repräsentiert durch das Bild des Tempels. Im Tempel zu sein, bedeutete, den Segen zu haben. Ehre sei Gott. Halleluja. Glory, glory, glory. Ich bin bereits fertig mit Predigen. Stell es dir vor. Halleluja. Ich habe mir einen guten Vorsatz genommen, jetzt schon fürs neue Jahr. Und zwar, dass ich mir nicht mehr 4 Seiten jeweils zusammenstelle an Predigtmaterial, sondern nur noch 3. Halleluja. Dann haben wir mehr Zeit für euch zu dienen, für euch zu beten. Mehr Zeit für das, was der Heilige Geist tun will. Preis dem Herrn. Glory. Hast du Erwartung? Glaubst du an die Kraft Gottes? Glaubst du das, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 16? Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Genau dasselbe gilt auch für dich. Amen. Genau dasselbe gilt dir. Und ich weiß, es ist niemand hier heute Morgen, der von Mutterleib an lahm war. Also das Gebrechen, das Problem in deiner Gesundheit, das du haben magst, ist wesentlich weniger schwergewichtig als das, was hier vorlag. Sollte die Kraft Gottes nicht genügen, um dich heute Morgen zu heilen. Amen. Halleluja. Halleluja.